Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner sorgt schon wieder für Geschichte. Marta Kostyuk feiert ihre Premiere. Alexander Zverev hat überhaupt keine Chance im Moment in den Matches gegen Jannik Sinner. Und bei Iga Świątek ist einiges im Argen. Und Carlos Alcaraz sagt für die French Open ab. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir sprechen gleich über Carlos Alcaraz, wir sprechen gleich über die Frauen und die Herren bei den Mutua Madrid Open. Wir müssen aber als erstes ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung machen. Und wir machen diesen Podcast jetzt seit mehr als 12 Jahren, und jetzt, glaube ich, haben wir unsere richtige Bestimmung gefunden. Am 12. und 13.06. findet in Stuttgart die About Pop statt. Das ist ein Festival über Popkultur. Da gibt es ganz viele Konzerte, da gibt es Lesungen, da gibt es aber auch eine Convention, und dort sind dann so Panels mit Gesprächsthemen, mit verschiedenen Gesprächsthemen, und wir sind bei einem Panel dabei am Freitag um 15.45 Uhr dort bei der About Pop, Game Set Pop, Tennis als ästhetische Erfahrung. Dort werden wir mit dabei sein und werden mitdiskutieren über dieses Thema. Und Philipp, wie gesagt, 12,5 Jahre, wir haben eigentlich nur auf diesen Moment hingearbeitet, um endlich über Popkultur im Tennis zu sprechen.
Naja, nachdem du schon einen Popkultur-Podcast hattest.
Genau.
Ich zwar jetzt nicht aus einer popkulturellen Familie komme, aber immerhin aus einer Theaterfamilie. Und obwohl hier die lange Zuhörenden wissen, ich zwar keine Ahnung von moderner Popkultur habe, aber doch hoffentlich ein bisschen generell von den kulturellen Themen, die so in der Welt unterwegs sind, bin ich auch sehr gespannt drauf. Willst du nochmal Zeit und genauen Ort sagen? Weil ich glaube, die stehen schon fest. Ne?
Ja, die stehen schon fest. 15.45 Uhr am Freitag, dem 12.06. bei der About Pop im wie heißt das dort? Im Impact Hub wird es stattfinden, in der Lohnbuchhaltung. Das ist ein Raum, ja, wo das stattfindet. Also wir werden nicht zwischen der Lohnbuchhaltung dort sein, sondern der Raum heißt so. Und dort werden wir dabei sein. Und wir sind beide selber sehr gespannt drauf. Und falls ihr in der Nähe seid, falls ihr bei der About Pop dabei seid und eventuell schon Tickets habt oder so, dann kommt vorbei und wir würden uns freuen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Nachmittag. Das ist ein Thema, was wir bislang noch nicht hatten. Wir haben noch keine Live-Auftritte gehabt. Und ja, das wird so, also außerhalb dessen, was wir damals an Kommentaren gemacht haben, Davis Cup und so weiter und Halle. Aber darauf freue ich mich schon sehr. Und 12.06., das die Eigenwerbung. Wir wollen aber jetzt gleich über Tennis sprechen. Wir müssen ein Thema ansprechen, das ist das große Thema der Tenniswelt momentan. Und das ist das Tennisthema insgesamt. Carlos Alcaraz hat nicht nur für Madrid und Rom abgesagt, er hat auch für die French Open abgesagt. Er hat eine Handgelenksverletzung, die hat er sich beim Turnier in Barcelona zugezogen und hat dann gesagt, er möchte nichts riskieren. Er sei noch nicht so weit und hoffe, dass er dann zur Rasensaison wieder einsteigen kann. Momentan wissen wir nicht, was er hat. Es ist tatsächlich so, dass niemand so richtig darüber spricht, was er hat. Und ja, die Handgelenksverletzung, ich habe das Match sogar kommentiert, als er sich die zugezogen hat, Schrägstrich, als die schlimmer geworden ist, aber ja, Handgelenksverletzung, wir haben über Dominic Thiem gesprochen, wir haben über Juan Martín del Potro schon häufig gesprochen, wir haben über Karolina Muchova letztes Jahr gesprochen, die auch eine Handgelenksverletzung hatte. Das ist ein Ding, wo ich dann Verständnis dafür habe, wenn er sagt, Leute, ich werde es jetzt erstmal ein bisschen sachte angehen lassen.
Ja, ich meine, zieht sich durch die Tennisgeschichte das Handgelenk, ne? Und es ist halt so unglaublich wichtig, und ich würde es jetzt noch nicht auf dem Paniklevel wie bei Thiem damals sehen. Thiem war auch älter, und ich denke, hier spielt jetzt auch ein bisschen rein, dass Alcaraz natürlich am Anfang des Jahres das große Ziel erreicht hat, eigentlich auch schon gefühlt alles für die Karriere erreicht hat. Es sind natürlich noch ein paar kleine Bausteine zu haben, aber der jüngste Spieler, der den Grand Slam holt oder zumindest alle 4 Grand Slam Turniere für sich entscheiden kann, war halt einfach ja ein monumentales Ereignis und für ihn natürlich einfach eine monumentale Leistung. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm deswegen auch einfacher fällt zu sagen, okay, wir warten jetzt mal ab. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich zum Rasen zurückkommt. Ich glaube, es wäre jetzt auch keine Riesenüberraschung, wenn es die US Open werden, wenn es vielleicht noch später wird. Er wird abwarten und er wird abwarten können. Es ist natürlich so, dass jetzt Sinner freie Bahn hat. Über den werden wir gleich reden. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Alcaraz so richtig fuchsen wird. Und daher wird er jetzt warten. Und du hast schon gesagt, alle wissen nicht ganz genau, was ist. aber Handgelenk hört sich erstmal nicht gut an. Und so die Bilder, die wir gesehen haben, hat er eine Art von Schiene, um das Handgelenk ruhig zu halten. Also wird er da jetzt vermutlich erstmal konventionell abwarten. Und ich denke nicht, dass im Moment etwas zum Beispiel wie eine OP ins Haus steht. Das kann er dann durchaus länger dauern.
Er hat heute seinem jüngeren Bruder zugejubelt, als der in Madrid bei so einem Juniorenturnier dabei war. War Carlos Alcaraz dann jetzt auch unter Menschen. Und bei Dominic Thiem zum Beispiel damals war es eine andere Geschichte. Da ist das Handgelenk oder die Sehne gerissen und man hat es fast gehört, als das passiert ist. Bei Juan Martín del Potro hat man über die Jahre immer wieder die Probleme mitbekommen. Ich weiß noch, Boris Becker, 1996 in Wimbledon, als er gegen Neville Goddard ausgeschieden ist, ist das auch gerissen, die Sehne im Handgelenk, und auch da damals konnte man es quasi mitverfolgen. Bei Alcaraz war es nicht so. Er konnte das Match sogar noch zu Ende bringen, ist dann zu seinem nächsten Match nicht angetreten. Aber ohne jetzt genau zu wissen, was da dort Phase ist bei ihm, brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht so groß spekulieren, weil die Spekulationen schießen ja schon wieder ins Kraut. Du hast es gerade gesagt, es könnte sein, dass er in Wimbledon noch antritt, es könnte sein, dass er erst bei den US Open antritt. Vielleicht sagt er auch, hier dieses Jahr stecke ich jetzt komplett weg und sage einfach, ich schaue, dass mein Handgelenk wieder in Schuss kommt und dass ich danach noch 12, 13 Jahre Tennis spielen kann. Aber ja, das ist auf jeden Fall die größte Nachricht. Und es könnte zu einer, wir sprechen nachher über das Herrentennis, es könnte zu einer sehr, sehr einbahnstraßigen Tenniswelt im Herrentennis führen, weil wir werden auch nachher noch über Jack Draper zum Beispiel sprechen.
Naja, wir sind schon auf der Einbahnstraße unterwegs seit ein paar Turnieren. Ich glaube, das können wir festhalten. Eigentlich seit dem Sunshine Double hat Sinner 4 Masters-Turniere komplett dominiert und es sah ja auch dort nicht unbedingt so aus, als wenn Alcaraz das würde stoppen können. Aber da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten, wie das eben läuft. Aber ja, jetzt befinden wir uns erstmal in einer Sinnerphase. Das muss nicht heißen, dass das jetzt aufs ganze Jahr oder ewig so bleibt. Und es heißt ja auch, dass immer eine Hälfte durchaus spannend wird, weil in einer Hälfte ist viel möglich. Mhm. Da werden wir jetzt gleich drüber reden, was in Madrid passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, in Paris wird die Aufregung groß sein. Und das Ganze ist natürlich für Alcaraz tragisch, wobei, sagen wir so, es ist traurig für ihn. Er hat eben das riesige Ziel schon erreicht. Und fürs Tennis ist es natürlich irgendwo auch spannend. Die Chance ist extrem hoch, dass Sinner im Finale jeden abfiedeln wird, egal auf wen er treffen wird. Aber wir könnten zumindest bei den French Open mal eine komplett offene Hälfte erleben, wo sehr viel möglich scheint. Und das ist jetzt ja auch erstmal nicht schlecht.
Und weißt du was? Das machen wir ganz selten. Wir fangen heute mal mit den Herren an. Weil wir gerade dieses Thema jetzt gehabt haben, werden wir jetzt mit den Herren anfangen bei den Mutua Madrid Open. Die hat nämlich Jannik Sinner gewonnen. Im Finale, im kürzesten Finale, seit es Masters 1000 Turniere gibt, in 57 Minuten, gewann er gegen Alexander Zverev mit 6:1 und 6:2. Wir sprechen gleich noch über das Matchup von Sinner und Zverev und über Zverevs Leistung an sich sprechen wir gleich noch. Aber wir müssen jetzt erstmal sagen, Sinner hat in seiner ersten Runde gegen Benjamin Bonsi einen Satz abgegeben, aber ansonsten ist er durchgecruised. Gegen Elmar Möller hat er 6-2, 6-3 gewonnen, gegen Cameron Norrie 6-2, 7-5, gegen Rafael Roda 6-2, 7-6, gegen Arthur Fies 6-2, 6-4 und gegen Alexander Zverev 6-1, 6-2. Gegen Bonsi hat er einen Satz verloren, aber nicht mal da den Aufschlag abgegeben. Er ist im Moment, wie gesagt, in einer eigenen Liga und heute, es gibt ja von Tennis Insight seit diesem Jahr dann auch immer wieder aktualisiert, dann als Statistik des Performance Rating, da hatte er heute eine 9,8 und das ist der bislang höchste Wert, seitdem Tennis Insights diese Werte nimmt und seitdem sie diese statistischen Werte nehmen. Das sind noch erst ein paar Jahre und trotzdem ist es der am höchsten erfasste Wert heute gewesen. Er ist in einer eigenen Liga. Wir haben sehr viel schon darüber gesprochen, dass nicht nur sein Return Weltklasse ist und wahrscheinlich der beste momentan ist, sondern auch der Aufschlag inzwischen mit der beste der Welt ist. Es gibt im Moment keinerlei Schwächen. Und selbst Best of Five glaube ich momentan nicht, dass er in irgendeiner Weise gefährdet werden kann, es sei denn, es grindet ihn jemand über 4 Stunden. Das ist die eine Statistik halt noch. Ich sehe momentan keine Schwächen bei ihm.
Nö, direkte Schwächen gibt's nicht. Und wenn, wurden sie immer eher im Matchup von Alcaraz gezeigt. Oder aber jetzt kürzlich, vor 3 Monaten bei den Australian Open, da müssen wir natürlich sagen, hat Djokovic eine Ausnahmeleistung geschafft, die 16 von 18 abgewehrten Breakbällen, und es dann hinbekommen, wirklich auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Aber wer ist zu sowas in Grand-Slam-Turnieren wirklich in der in der Lage, außerhalb von eben Alcaraz und von Djokovic. Und daher, im Moment sieht es wirklich hart nach freier Bahn aus. Jetzt wird es natürlich interessant. Wir sollten wie immer sagen, Madrid ist ja schon eine Anomalie im Tennis, einfach weil die Bedingungen total anders sind als bei anderen Sandplatzturnieren. Das können wir gleich nochmal aufgreifen, weil es schon, glaube ich, die Resultate beeinflusst hat. Und von daher, jetzt können wir natürlich schielen Richtung Rom und sagen, ja gut, wie geht er mit den langsameren Bedingungen um? Wie geht er damit um, dass er quasi da das Tennis schon weitestgehend komplettieren kann, indem er dann als jüngster Spieler, ich glaube 7 Jahre vor Djokovic, alle Masters-Turniere gewinnen kann. Wie geht er damit um? Wie geht er damit um, dass er zu Hause spielt? Wie geht er damit um, dass er in Paris letztes Jahr 2 Matchbälle hatte und das Turnier nicht gewonnen hat? Aber wir reden jetzt ja über alles, was in seinem Kopf passiert und nicht darüber, was wirklich seine Gegner gegen ihn ausrichten können. Denn das, was wir jetzt an Form gesehen haben in den letzten 4 Turnieren, das erscheint mir doch relativ unschlagbar für die anderen.
Ja, lass uns doch mal gerade über die Bedingungen sprechen, weil wir haben ja in Monte Carlo dann durchaus andere Bedingungen gehabt und Bedingungen, die eher dann Rom und Paris ähneln als hier. Und trotzdem hat er dort kaum einen Satz abgegeben, beziehungsweise war er nicht angreifbar. Hier war er auch nicht angreifbar. Wir spielen auf der Höhe. Der Sand ist deutlich schneller. Er rutscht schneller, er rutscht mehr weg. Das hat man dann auch in den Übertragungen bei Sky die letzten 14 Tage immer wieder gehört von den Spielern. Es sind die schnellsten Bedingungen, die wir auf Sandplätzen haben. Wir haben vorher die mit langsamsten Bedingungen gehabt in Monte Carlo und beide Male war er nicht angreifbar. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es einen Tag gibt bei den French Open, an denen es über 30 Grad sind und er von 13 bis 16 Uhr, 30 oder 17 Uhr spielen, dass er da mal ein Problem bekommen könnte. Aber ansonsten beherrscht er und hat er jede Möglichkeit ausgeschöpft, beziehungsweise es gibt keine Möglichkeit, die man mehr ausschöpfen kann, um ihm vom Boden her, von den Bedingungen her ein Bein zu stellen, weil wir haben Monte Carlo auf Meereshöhe, wir haben Madrid in 600 Meter Höhe, wir haben den ganz langsamen Sandplatz in Monte Carlo, wir haben den ganz schnellen Sandplatz in Madrid und trotzdem ist er nicht angreifbar.
Ja, und ich denke, im Moment liegt der Hauptgrund wirklich im Surf. Er hat jetzt natürlich rein isoliert nicht eins der besten 10 Serves auf der Welt, aber wie er es mit dem Rest seines Spiels zusammen nutzt, macht ihn halt im Moment wirklich in dem Teil unangreifbar. Du hast schon angesprochen, es gab 2 Breaks in dieser Woche und es werden auch von Tennis Insights immer wieder Statistiken rausgeholt, wie unglaublich nah er an die Linien serviert. Man hat es ja jetzt zum Beispiel auch im Finale gesehen, da kommt er langsam an Djokovic-Level ran. Ich glaube noch nicht ganz an Federer-Level. Mal gucken, ob ihm das auch noch gelingt. Und von der Grundlinie muss er nicht variieren, kann es aber mittlerweile etwas besser, hat es jetzt in diesem Turnier nicht so viel gemacht wie auf anderen Sandplätzen. Ich würde es aber in Rom und Paris wieder erwarten, die Stopbälle, die Winkel. Nur ist sein Spiel von beiden Seiten fast unantastbar für eigentlich jeden. Und dann hast du die Returns angesprochen. Die gehören halt auch nochmal kurz zu den wahrscheinlich 5 bis 10 Besten. Und daher gibt es jetzt in dem Sinne keine Löcher im Spiel. Und Alcaraz hat es geschafft, A, über die Physis, A, weil er natürlich irgendwie doch ein Tennisgenie ist, weil er Sinner ausmanövriert hat. Aber man muss auch sagen, und vielleicht wird das die einzige Hoffnung für die anderen, dass Sinner in den großen Matches gegen Alcaraz in den letzten 1,5 Jahren häufig eine niedrige Quote beim Aufschlag hatte. Wahrscheinlich bräuchte es da mal einen Tag, wo er, weiß ich, 47% reinbekommt, damit dann jemand anders irgendwie dran schnuppern kann. Ansonsten ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Sinner jetzt durchzieht und bis zum Ende der French Open irgendwie 3 Sätze oder so verliert.
Ich möchte gerade darüber sprechen, über das Matchup und über das Finale gegen Alexander Zverev. Weil Jannik Sinner hat heute Alexander Zverev vorgeführt, das muss man auch sagen. Zverev hat hinterher gesagt, ja, war keine gute Leistung von mir, beziehungsweise er spricht dann ja gerne in Extremen und sagt, das war die schlechteste Leistung. Ja, ist in Ordnung. Er hatte trotzdem keine Chance heute gegen Jannik Sinner und er hätte auch mit einer besseren Leistung heute keine Chance gegen Jannik Sinner gehabt. Und ich möchte eine Statistik heranziehen, die Alexander Zverevs Dilemma in all seinen Facetten eigentlich schon zusammenfasst. Die Punkte nach erstem Aufschlag. Wir wissen alle, dass Alexander Zverev ein sehr, sehr guter Aufschläger ist, dass er über 70-75% aufschlagen kann und dann eigentlich auch so eine Quote von 70-75% hat, mit denen er seine Punkte macht. Seine 3 von 4 schlechtesten Leistungen der letzten 52 Wochen bei dem Punkt nach dem ersten Aufschlag, die kamen gegen Jannik Sinner. Das war in Monte Carlo 43,8%. Das war in Paris letztes Jahr, da waren es 48,5%. Und es war jetzt in Madrid 51,9% der Punkte nach dem ersten Aufschlag, die Alexander Zverev gewonnen hat. Da kam noch das eine Match gegen Alexis Minor beim Laver Cup dazu. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, das war kein gutes Match, aber das war völlig unwichtig. Aber Alexander Zverev kommt mit seinem Aufschlag gegen Sinner nicht durch. Der hat inzwischen eine Fähigkeit, diesen Return anzunehmen und immer wieder dann auch mit verschiedenen Mitteln den Aufschlag zu entschärfen. Das ist wirklich bemerkenswert. Heute ist er mal näher rangegangen, heute ist mal weiter weggegangen und wo er sich wohlgefühlt hat, da hat er Zverev die Returns um die Ohren gehauen. Das ist im Moment das fieseste Matchup überhaupt für Alexander Zverev.
Und dazu kommt ja noch, dass Zverev hinter dem zweiten Aufschlag 2 von 8 Punkten gewinnt.
Genau.
Und das haben wir auch schon angesprochen, das ist für ihn ein fundamentales Problem in dem Matchup. Ja, und dann können wir natürlich auch gucken, das machen wir ja vor allem gerne bei den Grand Slam Turnieren, an wen gingen hier die kurzen Punkte? Hast du gesehen, wie die verteilt waren?
Mhm.
36-15 für Sinner. Ja. Und ich meine, so gewinnt Zverev keine Matches. Zverev ist dann doch von seinem Aufschlag abhängig. Von der Grundlinie ist er nicht so gut wie Sinner. Und Sinner kann ihn da auf Armlänge halten. Und wir haben dann auch gesehen, wie schnell Sinner die Punkte wirklich nach dem eigenen Aufschlag macht. Der ist ja auch super schnell im Court drin, wenn es sein muss, vorne am Netz. Dazu die von dir angesprochene Variabilität bei den Returns. Und dann ist er schon in der Lage, Zverev wegzudrängen. Zverev fällt auch ein bisschen zurück im Vergleich zu anderen. Und auf Sand kann er das halt eher machen, auf Hartplätzen als auf Hartplätzen. Da kann er viele aussitzen. Sinner wird ihn nicht aussitzen. Und wo sind wir jetzt? Bei 9 Niederlagen, glaube ich, in Folge, ne?
US Open 2023 hat er das letzte Mal gewonnen.
Ja, und irgendwie hatte ich doch auch noch gesehen, ich kriege sie ganz aber nicht ganz zusammen, ich glaube es war von Opta, so unter dem Motto, es ist quasi innerhalb der Top 5 das einseitigste Matchup seit Federer gegen Roddick. Und als Federer Roddick geknackt hatte, ist ja auch überhaupt nichts mehr gelaufen, weil Roddick nichts besser konnte als Federer. Und ich vermute, dass wir hier ähnliches Territorium langsam erreichen.
Den Roddick-Fans wird das Wimbledon-Finale allerdings auch noch sehr, sehr sauer aufstoßen damals. Ja, also es ist ein bemerkenswertes Matchup und Alexander Zverev ist momentan komplett chancenlos gegen Jannik Sinner. Dann lass uns aber mal gerade über Alexander Zverevs Turnier insgesamt sprechen, weil das war relativ gut und er zeigt momentan eine bemerkenswerte Konstanz. Er hat eigentlich nur das Turnier in Acapulco dieses Jahr gehabt und den United Cup, wo er nicht so gut gespielt hat. Ansonsten hat er hier wieder das Finale erreicht. Nach Siegen über Mariano Navone, da braucht er einen dritten Satz. Terence Adman, Jakub Menschik, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Flavio Cobolli am Ende in 2 Sätzen ganz klar besiegt und Alexander Blocks im Halbfinale in 2 Sätzen besiegt. Er musste nicht gegen Arthur Fies ran, er musste auch nicht gegen andere Spieler ran, die momentan vielleicht in sehr, sehr guter Form sind. Aber er hat zum Beispiel Flavio Cobolli ganz klar besiegt. Das war mal wieder ein sehr, sehr starkes Turnier von ihm. Er hat das Finale erreicht. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Er ist der Gatekeeper momentan. Er hält alle anderen momentan jedenfalls in Schach. Es wird ihn nicht zufriedenstellen.
Nö, natürlich nicht. Und gut, ich würde schon bei beiden sagen, Sinner und Zverev hatten kein ultraschweres Turnier. Ja. Ich glaube allerdings, dass das jetzt durchaus der Fall sein könnte in den nächsten Wochen, dass diejenigen, die die Finals erreichen, vielleicht nicht die härtesten Matchups haben werden. Wir sollten hier kurz einschieben, weil es dann bei den Damen auch noch ein größeres Ding wird, dass wir viele Spieler und Spielerinnen hatten, die Magenprobleme hatten. Und bei Herren wie Damen sind viele früh ausgeschieden. Und dadurch waren die Felder jetzt nicht mit Stärke durchsetzt in den späteren Runden und davon haben aus meiner Sicht Sinner wie Zverev auch profitiert. Generell ist es natürlich so, dass das hier, ja, ist es das beste Zverev-Turnier neben den ATP Finals?
Ja, wahrscheinlich
schon. Bedingungen sind halt absolut ideal für ihn. Ich würde sagen, er hat exakt das erreicht, was er erwarten konnte, aber im Finale war er dann halt komplett chancenlos und ich denke, es überlagert für ihn alles und ich denke, er wird einen Sieg in Rom gegen Sinner holen müssen, um das Gefühl zu haben, dass er ihn bei den French Open schlagen kann, weil Zverev funktioniert ja eigentlich schon so, dass er sich langsam Sachen aufbaut und nicht einfach aus dem Nichts etwas, ja, weiß ich jetzt, den Husarenstreich oder so hinlegt. Also ich vermute, er müsste Sinner dort im Finale besiegen, am besten in der einzigen Art von Partie, wo er Sinner, glaube ich, schlagen kann, in irgendwie einem 3,5-Stunden-Match, wo sie sich beide irgendwie physisch das geben. Nur irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Sinner im Moment in solchen Matches landen wird, aber gucken wir.
Und das ist halt. Wie gesagt, die Australian Open, Evan Quinn wird nach wie vor darüber, Entschuldigung, Elise Pesiri wird danach immer noch drüber nachdenken, aber ansonsten.
Ja, ich glaube, spannender ist für Zverev jetzt der Blick nach hinten. Und ich kann mir vorstellen, demnach, wie halt die Auslosung bei den French Open läuft, wird schon interessant werden. Also er ist dann natürlich der Favorit, jetzt das Finale zu erreichen in Rom, wie bei den French Open. Ich halte es jetzt aber auch noch nicht für eine absolut ausgemachte Sache. Wird ein bisschen drauf ankommen, weiß ich. Ich denke, ein Musetti kann ihn schlagen, ein Ruud kann ihn schlagen, ein Fies kann ihn schlagen. Er ist Favorit in beiden Turnieren, die untere Hälfte zu gewinnen, aber noch nicht überragender Favorit. Daher denke ich, der Blick sollte eigentlich nach hinten gehen und dann muss er hoffen, dass die Art von Match, die er haben will, sich dann in den Finals entwickelt, sollte Sinner dort sein.
Ich will nur noch einmal gerade darüber sprechen, dass seine Saison wirklich enorm konstant ist. Und wie gesagt, er hat in den Halbfinals immer gegen Sinner verloren. Sinner ist im Moment unüberwindbar für ihn. Trotzdem, dieses Jahr läuft für ihn wirklich sehr, sehr gut. 2940 Punkte hat er jetzt im Race. Er ist jetzt noch immer 700 Punkte hinter Carlos Alcaraz. Aber über 1000 Punkte dann vor Arthur Fies, vor Daniil Medvedev, vor Ben Shelton. Novak Djokovic ist die große Unbekannte. Er wird wohl in Rom spielen. Er wird dann bei den French Open spielen. Aber er ist der das Ganze noch in irgendeiner Weise durcheinander bringen kann. Aber ich würde dir dann auch zustimmen, momentan ist er der konstanteste von allen Spielern, weil alle unter ihm haben irgendwelche, ich wollte jetzt gerade sagen Schrottergebnisse, irgendwelche Ergebnisse, Streichergebnisse, so nenne ich es mal, wo sie nicht gut gespielt haben, wo sie sich dann auch von schlechteren Spielern oder von Spielern unterhalb in der Rangliste haben auseinanderbringen lassen. Aber Zverev ist da halt im Moment der konstanteste Spieler hinter Sinner.
Ja, ich meine, den Zustand hat er ja vor 2 Jahren schon mal gehabt, wo er durch Konstanz die Nummer 3 geholt hat. Mhm. Ich glaube, es ist eben nicht das, was er will, aber es ist das,
sicherlich
was realistisch
nicht. Nein, sicherlich nicht. Nein.
Und ich meine, wo du jetzt Djokovic gesagt hast, das ist vielleicht der eine Name, der Sinner auch irgendwie so ein bisschen ins Schwitzen bekommen kann, ne? Wenn der irgendwo.
Aber kannst du dich an letztes Jahr noch erinnern?
Bei
den French Open?
Wo er in 3 Sätzen verloren hat. Gut, er hat nicht schlecht gespielt.
Ja, er hat sehr gut gespielt damals.
Ja. Ja. Was soll man da sagen? Ne? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir eine offene, spannende Hälfte bei den French Open bekommen werden.
Ja, also, ja, das ist ja immerhin etwas. Ne? Also, Jannik Sinner hat gegen Alexander Zverev dieses Turnier gewonnen. Wir haben aber allerdings ein paar Halbfinalisten und Viertelfinalisten, über die es zu sprechen lohnt und über die wir sprechen müssen. Der erste ist Alexander Bloks, der jetzt von allen, ich möchte erstmal behaupten, von mir als Erstem mit Milos Raonic verglichen worden ist, weil er ist der gleiche Typ. Er ist nicht so ganz so bullig wie Milos Raonic und meiner Meinung nach hat er auch ein bisschen etwas, ein ästhetischeres Spiel als Milos Raonic, aber er sieht im Gesicht wie der kleine Bruder aus von Milos Raonic. Er und Rafael Hoda waren letztes Jahr bei den Next-Gen-Finals dabei. Er hat die Australian Open gewonnen, also Blocks, vor ein paar Jahren bei den Junioren. Damals gegen Lerner Tien im Finale. Ein Spiel, was knapp 4 Stunden dauerte, bei 30 Grad, beide hinterher völlig fertig gewesen. Er hat sich so ein bisschen durchgeschlichen in den letzten Monaten und diese Leistungsexplosion, die er hier gezeigt hat, damit war überhaupt nicht zu rechnen. Er hat in der ersten Runde Christian Garin besiegt, dann gegen Brandon Nakashima gewonnen, Felix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo 7-6, 6-2 besiegt, Kasper Rüth 6-4, 6-4 besiegt und dann hat er gegen Alexander Zverev 2-6, 5-7 verloren. Hoda selber, über den habe ich sogar noch für die Sportschau geschrieben, der hatte das Viertelfinale erreicht, nachdem er gegen Jesper de Jong gewonnen hat, gegen Alex de Minaur 6-3, 6-1 gewonnen, gegen Joao Fonseca ein wirklich mit Spannung erwartetes Match in der Nacht von Madrid gewonnen hat. Witko Priva 7-5, 6-0 und dann hat er gegen Jannik Sinner 2-6, 6-7 verloren. Aber Hoda und Bloks haben hier die großen positiven Schlagzeilen gebracht und ich möchte sagen, wir brauchen sie momentan im Herrentennis dringend, diese Schlagzeilen, diese positiven Schlagzeilen von sehr jungen Spielern.
Ja, und der eine hat natürlich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als der andere, weil es ist natürlich immer spannend, so ganz junge Spieler zu sehen. Und Hoda, muss man sagen, spielt eine ganz tolle Sandplatzsaison. Ich denke, auf den können wir gleich nochmal schauen. Aber fangen doch mal mit Bloks an. Ich würde den so ein bisschen einordnen unter Madrid als Vorschau für den Rasen, nicht für den Sand. Ich Also, er hat natürlich ein Spiel, was, glaube ich, auf allen Belegen irgendwie gehen kann. Super Aufschlag, tolle Vorhand, bewegt sich für seine Größe ganz gut. Aber ich sehe ihn jetzt noch nicht als kommenden Sandplatz, nicht mal Spezialisten, sondern jemand, der die besten Resultate auf Sand holt. Ich denke, der ist wirklich eher was für die schnellen Hartplätze, der ist was für den Rasen. Der hatte ja auch eben bei den Next-Gen-Finals von einem durchaus schnellen Belag profitiert. Und da, muss ich sagen, sehe ich ihn am stärksten. Und er war für mich auch die Überraschung. Man könnte bei Roda sagen, gut, der hat tolle Wochen gehabt. Das war vielleicht abzusehen. Mit Blocks habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Ich weiß auch nicht, ob er mit sich selber gerechnet hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee, ne? Und vielleicht, weil er die fehlende Ausstrahlung hat, sehe ich ihn irgendwie im Moment auch noch nicht in ganz hohe Regale greifen, aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Er lässt mich jetzt auch so ein bisschen kalt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe ihn mit Milos Raonic verglichen. Was glaubst du, dass ich hier heißen Herzens über ihn spreche? Nein, bis jetzt auch noch nicht.
Ich würde mal sagen, wir warten mal ab, ob er das ja unter Top 30 oder so verändert. Ne?
Ja, also ich
was ja dringend ein Erfolg wäre.
Ja, ich glaube, dass er großes Potenzial hat, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass er jemand eher ist für die Hartplätze und dass er hier dann die Bedingungen tatsächlich ausgenutzt hat. Hier dieser schnelle Sandplatz und dass er mit einem sehr guten Aufschlag ausgestattet dann auch Spieler besiegen konnte, die vielleicht auf Sandplatz, auf regulärem Sandplatz in Paris und in Rom, regulärer Sandplatz, aber wisst schon, was ich meine.
Ja, schau mal.
Dass er da eher gegen Casper Ruud zum Beispiel verliert, dass er da vielleicht gegen Francisco Cerundolo verliert, dass er die nicht in zwei Sätzen besiegt.
Ja, letztes Jahr im Viertelfinale ist Gap Diallo hier gewesen.
Ja,
genau. Haben wir jetzt auf Sand nicht ganz so viel in seiner Karriere vernommen. Und beide haben jetzt kein ganz, ganz anderes Spiel oder kein ganz unterschiedliches Spiel. Also ich denke, das war jetzt eine super Leistung von ihm. Und jetzt warten wir mal ab. Er hat toll Punkte geholt, hat er jetzt wirklich die Grundlage gelegt für einen Top-30-Finish. Der relevantere Spieler, glaube ich, ist im Moment Rodar und wahrscheinlich auch eher derjenige, der Top-5-Potenzial hat. Und der kann ein, zwei Sachen schon absolut überrausragend gut. Der ist ein krasser Shotmaker, jemand, der den Ball super früh nehmen kann, in den Court kommen kann, der jetzt mit Vorhand und Rückhand irgendwie wahrscheinlich schon Top-10-Spiel liefert. Mhm. Aber gut, es gehört noch Aufschlag und Return dazu. Ich glaube, da muss er noch wachsen und er muss in den Körper reinwachsen, genau wie Fonseca. Aber es ist natürlich super beeindruckend, was er damit liefert.
Lass uns gerade mal über Rafael Rodar sprechen. Wie gesagt, er hat das Viertelfinale hier erreicht, hat gegen Jannik Sinner in einem mit Spannung erwarteten Match im ersten Satz keine Chance gehabt. Im zweiten konnte er gut mithalten, seinen Aufschlag vor allen Dingen halten. 2-6, 6-7 verloren. Aber es ist vor allen Dingen dieses Match gegen Jean Fonseca hängen geblieben, dass er, wie gesagt, am späten Abend in Madrid vor seiner eigenen Haustür, er kommt aus Madrid, gespielt hat, wo er ohne Nervenflattern gespielt hat. Es war nicht mehr ganz so voll in der Caja Mágica, weil auch um 23 Uhr ist auch in Madrid mal irgendwann Feierabend und trotzdem, die, wie er so in den letzten Wochen durchgezogen hat, das finde ich schon bemerkenswert gut und das mit einer anderen Herangehensweise als zum Beispiel Rafael Nadal oder auch Carlos Alcaraz. Rafael Nadal, der unglaublich kräftige, dessen Spiel einfach sowas von beeindruckend und einschüchternd war. Dann haben wir Carlos Alcaraz, der so eine unglaubliche Spielfreude an den Tag legt. Und dann mit einer ziemlichen Coolness Rafael Rodar sein Tagwerk vollbringt. Er hat wenig Schnörkel in seinem Spiel. Du hast es gesagt, Aufschlag Return, da muss noch ein bisschen was besser werden, aber er ist erst 19 Jahre alt. Aber ansonsten ist er auch in seiner gesamten Spielweise sehr nüchtern unterwegs. Das ist nicht in irgendeiner Weise langweilig, das möchte ich auch gar nicht sagen, aber das ist schon sehr, sehr ausgereift alles. Und du hast es die Shotmaker-Qualitäten angebracht. Er kann halt aus jeder Ecke des Platzes kann er Winner schlagen und das ist beeindruckend.
Ja, ist ein bisschen wie ein Verdasco ohne Ausstrahlung. Ne?
Das kann ja noch kommen. Verdasco hat am Anfang auch keine Ausstrahlung gehabt.
Ja, und ich meine, ich hatte jetzt natürlich auch den The Athletic-Artikel über ihn gelesen, wo sie seinen College-Coach, er war ein Jahr im College, interviewt haben. Und das war so ungefähr unter dem Motto, das ist der bravste Typ ever.
Genau.
Wenn ich dem sage, er macht was, dann macht das auch, fertig, aus. Ja. Und so wirkt er auch ein bisschen. Aber es ist beeindruckend und es passt natürlich auch so ein bisschen in die Linie rein. Die jungen Spieler, die im Moment auf der Herrenseite durchkommen, das sind eher Power-Spieler, eher welche, die den Punkt beenden können. Und das Also da fällt er für mich komplett in das Raster rein. Und er dürfte jetzt irgendwie im Race unter den Top 20 stehen, im Elo-Ranking wahrscheinlich schon nah an den Top 10 dran stehen. Und
Race ist auf Platz 8.
Ja, und das ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Auf der anderen Seite wären wir jetzt, glaube ich, alle nicht überrascht, wenn er in den Top 25 oder so das Jahr beendet. Und die Fähigkeit, die er am Ende wirklich entscheidet, ist halt, kann er noch besser werden. Weil manche bleiben auch einfach stehen in ihrer Entwicklung. Die sind dann so gut, wie sie mit 19 waren, sehen wir im Tennis häufiger. Aber wenn er noch in der Lage ist, 2, 3, 4 Schippen draufzulegen, eben irgendwie ein bisschen Muskeln, ein bisschen Schnelligkeit noch, vielleicht wirklich einfach beim Aufschlag den Sprung schaffen, den Alcaraz zum Beispiel noch nicht ganz geschafft hat. Dann kann er auf jeden Fall in die Top 5 gehen. Aber jetzt, ich glaube, wir sehen jetzt erstmal so ein bisschen, was möglich ist und dann in 2 Jahren wahrscheinlich, wo es wirklich hingeht.
Es gibt die Geschichte, dass sein Vater ist ja sein einziger Trainer. Sein Vater hatte, als er damals angefangen hat mit Tennis, selber viel gelesen und selber sich viel Theorie angeeignet, damit er seinen Sohn trainieren kann. Ist bis heute der einzige Coach für seinen Sohn, bis auf den College-Coach. Er sollte eigentlich aufs College gehen, aber dann, als die Karriere so durch die Decke gegangen ist, da hat er nach einem Jahr gesagt, gut, da werde ich dann wohl nicht weitermachen. Im Moment, es gibt die Geschichte, dass sein Vater ihn, wenn er von erfolgreichen Turnieren zurückkommt, dass er ihn immer noch so in so ein Vereinstraining schickt, damit er mit kleinen Kindern spielt und dass er da ein bisschen noch die Erdung behält. Also es scheint tatsächlich momentan noch in guten Händen zu sein. Ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten 1, 2 Jahre laufen wird, aber momentan sieht das alles sehr, sehr gut aus und das ist eine Geschichte, die schon... Also ich beneide so ein bisschen die spanischen Tennisjournalisten. Sie hatten erst 25 Jahre Nadal, dann haben sie mit Alcaraz nahtlos weitergemacht und jetzt haben sie auch noch Rafael Roda und Martin Landaluso kommt da ja auch noch. Und
Davidovic Fokina gibt's noch.
Das ist eine beneidenswerte Jobsituation für spanische Tennisjournalisten, sage ich es mal.
War es nicht irgendwie so, dass Alcaraz vor kurzem kommentiert hat, dass keiner von denen reist oder weniger reisen, weil natürlich auch einfach keine Kohle da ist? Irgendwie war da doch so eine Geschichte, ne? Ja. Ich habe es jetzt auch nicht enger verfolgt, aber ja, ist schon beeindruckend, was Roda, wir dürfen wirklich nicht vergessen, von dem Jahr 700 gewesen, dann letztes Jahr durch die Challenger durch in der zweiten Jahreshälfte und in diesem Jahr ja auch noch nicht wirklich nachgelassen.
Lass uns über Arthur Fils sprechen. Der hat hier das Halbfinale erreicht und ist nach seiner Stressfraktur im Rücken, die er letztes Jahr hatte, in einer unfassbar guten Form inzwischen wieder. Das ist relativ von 0 auf 100 wieder für ihn gegangen. Mit 1, 2 Wochen Anlauf ist er aber sofort wieder drin. Er hat hier gegen Juan Ignacio Buse gewonnen in der ersten Runde. Da hat er sich unglaublich schwer getan, war ein sehr enges Match. Dann gegen Emilio Nava gewonnen, Thomas Martin Echeverry und Jerzy Lehecka sehr stark besiegt und dann hat er gegen Jannik Sinner verloren. Er ist, glaube ich, einer der Spieler, die momentan neben Alexander Zverev das konstanteste Tennis hinter Jannik Sinner spielen.
Ja, der tritt auf jeden Fall 5 Spieler.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Hat natürlich einfach krasse Voraussetzungen. Also kann physisch bei Sinner und Alcaraz mithalten, kann auch von den Grundschlägen, vor allem auf der Vorhand, mithalten. Gibt natürlich noch Unterschiede zu den beiden, bräuchte wahrscheinlich noch Feinschliff, wie immer bei Aufschlag, Return, kriegt vielleicht auch nicht so viel Bälle rein, wie es vor allem Sinner schafft, aber es ist beeindruckend. Es ist das, was vielleicht sich vor einem Jahr angedeutet hat, trotzdem, denke ich, konnte man einfach nicht realistisch erwarten, dass er das dann dieses Jahr hinlegt. Und ich denke, die einzige Frage, die bei ihm noch bleibt, wie kriegt er das eigentlich in Grand Slams hin? Der hat wenig Grand Slam-Erfahrung. Ich glaube, der hat sowas um die 20 Grand Slam-Matches gespielt. Ich weiß nicht, ob der schon mal
Erzähl du weiter, ich guck nach.
Ja klar, er hat das gegen letztes Jahr, wo er sich dann verletzt hat, gegen wen auch immer aus Spanien. Das dürfte eins der ganz wenigen gewesen sein. Und er bringt diese Physis mit, aber bringt er auch die Fähigkeit mit, irgendwie die ersten 4 Runden bei einem Grand Slam mit 1 oder 2 Satzverlusten zu bestreiten. Das wird dann halt die Frage sein. Jetzt irgendwie so bei den Masters, Best of 3, wirkt er wirklich ein Top-5-Spieler. Er hat, glaube ich, die Anlagen, um jemanden wie Jack Draper, der im Moment einfach nicht in der Form teilnehmen kann, dessen Rolle einzunehmen. Aber für mich bleibt die Grand-Slam-Frage.
17 Matches hat er auf Grand Slam Hauptfeldern gespielt. 20 Matches insgesamt mit 3 Quali-Matches und einen Walkover hat er jetzt noch gehabt gegen Rublev letztes Jahr in Roland Garros. Das ist tatsächlich seine einzige Grand Slam-Erfahrung. Das Match, was du angesprochen hast, war gegen Jaume Munar, wo er in 5 Sätzen gewonnen hat und sich da die Stressfraktur am Rücken zugezogen hatte, wo er, glaube ich, im 3. Satz schon sich immer wieder an den Rücken gefasst hatte. Und ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte und eine sehr spannende Frage, wie dann Arthur Fies dann bei den French Open vor heimischem Publikum dann ja auch. Und wir wissen alle, das Publikum bei den French Open kommt ja schon mit Messer zwischen den Zähnen da an, wie das dann laufen wird für ihn. Dieser Druck ist nicht ganz leicht und es heißen nicht alle Louis Boisson, die das einfach so wegstecken, diesen Druck, den man zu Hause haben kann. Gibt es noch Spieler, über die wir sprechen sollen?
Ja, Tsitsipas sollten wir mal erwähnen.
Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas hat seinen Vater durchbeleidigt bei einem Match, wo er zu ihm gesagt hat, dass er ein Geisteskranker ist und er abhauen soll. Apostolos Tsitsipas sitzt wieder in seiner Box, aber er hat hier ein gutes Turnier gespielt und das ist etwas, was wir in den letzten Wochen, Monaten von ihm sehr, sehr selten gesehen haben. Erste Runde hat er sich unglaublich schwer getan gegen Patrick Kipson, Lucky Loser, 7-6 im 3. Satz, dann aber gegen Alexander Bublik 6-2, 7-5 gewonnen, gegen Daniel Merida 6-4, 6-2 und dann von Casper Ruud nur 7-6 im 3. Satz besiegt worden. Ein Hoffnungsschimmerchen bei Stefanos Tsitsipas.
Ich glaube, er hat 2 Matchbälle gegen Ruud, hat die dann nicht über die Ziellinie bekommen, hat er auch aufs Match aufgeschlagen. Trotzdem für ihn ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen. Er ist so um die 80 im Moment in der Weltrangliste und einfach überhaupt kein Faktor gewesen, wirkt total wie von gestern. Und das ist ja eigentlich der Teil der Saison, wo er überragend gewesen ist, über 3-4 Jahre. Von Monte Carlo bis hin zu den French Open stand er ja eigentlich in allen wichtigen Finals mindestens einmal drin. War sicherlich jemand, der den Besten so ein bisschen zumindest die Stirn bieten konnte. Und ich bin gespannt, ob da jetzt was draus folgt. Hier hat er wie immer es dann über einen ersten Aufschlag, über die Physis, über die Beinarbeit, über die Vorhand gemacht. Das muss natürlich alles stimmen. Und auf Sand hat er halt die berühmte bisschen Zeit mehr, um die Rückhand zu beschützen und den Return zu beschützen. Wenn er jetzt was in sich gefunden hat, dann könnte er natürlich A, ein Faktor in Rom sein und B, und das wäre dann das wirklich Spannende, komplett umgesetzt bei den French Open. Also da glaube ich nicht, dass irgendein Top-Ten-Spieler ihn gerne in der ersten Runde hätte.
Das glaube ich auch nicht. Eins möchte ich gerade noch erwähnen, Casper Ruud. Der hat hier gegen Alexander Bloks 4-6, 4-6 verloren. Hatte vorher dieses kräftezehrende Match gegen Stefanos Tsitsipas gehabt. Aber ich habe das erste Match von ihm kommentiert gegen Jaume Munar. Der kam nach einer Verletzung wieder, war noch nicht ganz fit. 6-0, 6-1 hat er da gewonnen. Danach gegen Alejandro Davidovic-Fokina 6-3, 6-1. Und dann dieses Match gegen Tsitsipas. Wenn aber Casper Ruud gut drauf ist, wenn er seine Schläge findet, dann ist der nach wie vor eine unfassbare Präsenz auf dem Platz. Und jetzt haben wir diesen riesen Court da gehabt in der Cajamarca, der Manolo Santana Court, der ist ja riesengroß. Wenn er dort spielen kann, wenn er dort seine Vorhand auspacken kann, dann ist das immer noch ein Ereignis, ihm auf Sandplatz zuzugucken.
Ja, und ich meine, der war mit Zverev und Tsitsipas auf Augenhöhe auf Sandplätzen, stand zweimal neben French Open, also im Finale hat er einmal Zverev auf dem Weg dorthin besiegt, stand dann nochmal im Halbfinale, hat dann diesen Magenvirus gehabt, der ihn irgendwie ein paar Monate gekostet hat, Knieverletzung, ganz früh raus bei den French Open, also wenn der jetzt nach und nach Form findet, sagen wir, der holt jetzt ein Halbfinale beim Turnier in Rom, dann ist er natürlich auch ein Kandidat, der entweder in der Sinnerhälfte das Halbfinale oder Viertelfinale erreichen kann oder aber in der anderen Hälfte sogar das Finale. Weil die Bedingungen in Paris, die liegen ihm halt wirklich. Denn die Topspin-Vorhand, die er auspacken kann, da wird es wirklich für alle schwer. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er Sinner besiegen kann, aber alle anderen schon, wenn er die Form findet.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, also ich habe die 3 Runden habe ich gesehen gegen Tsitsipas, gegen Jaume Munar und gegen Davidovic-Fokina und da hat er mich schon wieder sehr überzeugt und ich schaue ihm tatsächlich sehr gerne zu auf Sand, gerade wenn er so seine Vorhand so einsetzen kann. Naja, also das Turnier bei den Herren hat Jannik Sinner gewonnen. Das 5. Masters hintereinander, das er gewonnen hat. Das 4. in diesem Jahr. Er ist beide Mal der Erste, dem das gelungen ist, erstens die ersten 4 zu gewinnen hintereinander und zweitens 5 Masters-Turniere hintereinander. Gerade noch ein Blick auf das Herrendoppel. Das haben nämlich Harry Heliobara und Henry Patton gewonnen im Finale gegen Guido Andreozzi und Manuel Guinart. Und nach ihrem Masters 1000 Erfolg in Monte Carlo haben Kevin Kravitz und Tim Pütz die erste Runde dann hier verloren. Und das war, glaube ich, in zwei Tiebreaks. Ich habe sogar kommentiert das Spiel. Ich weiß gar nicht, gerade. Warte, gegen Taylor Griegsbo und Brandon Nakashima haben sie in zwei Tiebreaks verloren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und über eine Premieren-Titelträgerin mit Marta Kostyuk, die sich allerdings im Moment in erstaunlich guter Form zeigt. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Marta Kostyuk hat die Mutua Madrid Open bei den Frauen gewonnen. Im Finale besiegte sie in einem Finale, worauf wahrscheinlich wenige gewettet hätten, hat sie Mira Andreeva besiegt mit 6:3 und 7:5. Für Marta Kostyuk ist es das erste Mal, dass sie ein Masters 1000 gewinnt. Der dritte Titel überhaupt und vor allen Dingen hat sie jetzt, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, jetzt weißt du es wieder. Hat sie den zweiten Titel hintereinander geholt, nachdem sie in Rouen gewonnen hat. Und sie hat jetzt im Moment wirklich erstaunlich gute Form. Sie hat hier in diesem Turnier wenig anbrennen lassen. Halbfinale war gegen Anastasia Potapova, in drei Sätzen gewonnen. Davor hat sie gegen Linda Noskova gewonnen, gegen Katie McNally, gegen Jessica Pegula in der dritten Runde. Das war ein beeindruckender Sieg, 6-1, 6-4. Davor gegen Julia Putintseva hat sie gewonnen. Es war auch hier nicht, sie hat nicht gegen Rybakina gewonnen, sie hat nicht gegen Świątek gewonnen, sie hat auch nicht gegen Sabalenka gewonnen. Und trotzdem ist sie bei diesem Turnier, wo wir eine ziemliche Parität momentan haben, wo wir keine überragende Spielerin, die mit allem wegzieht hier auf dem Sand, haben, hat sie hier die konstanteste Leistung über die 10 Tage gezeigt. Oder 11 Tage.
Ja, und auch gezeigt, was sie halt kann. Also wir wissen ja seit Jahren, dass sie zu den variabelsten Spielerinnen auf der Tour gehört. Der Vergleich mit Bianca Andreescu ist auch hier im Podcast einige Male gefallen. Ich denke, der liegt auch so ein bisschen auf der Hand. Beides sehr physische Spielerinnen, kreative Spielerinnen, die viel mit Slice und Stop und generell Winkeln arbeiten können. Beide mit einer mächtigen Vorhand, die durchaus wackeln kann. Und dann hat Kostyuk halt auch noch eine wirklich tolle Rückhand. Sie ist eine gute Aufschlägerin, aber da auch nicht immer super konstant. Was jetzt allerdings hier aufgefallen ist, hier und in Rouen, war A, wie stark sie hinter dem zweiten Aufschlag war. Mhm. Hat da, wenn sie das über die Saison durchziehen würde, wäre sie ziemlich klar die Nummer 1 in der Welt. Und das spricht ja immer dafür, dass ein Spieler oder Spielerin sehr stark in den Grundlinienduellen ist und wo sie absolut überragend war. Jetzt hier in Madrid war bei den Returns, da hat sie wirklich Werte geholt, die wir im Tennis extrem selten sehen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das aufrechterhalten kann. Das war einfach in ihrer Karriere nie so. Und sie hat teilweise den Gegnerinnen gerade beim zweiten Aufschlag irgendwie 15, 20, 25% der Punkte überlassen. Und das ist wirklich wenig. Und das sehe ich jetzt nicht in der Konstanz zu kommen. Und wir müssen hier die Klammer setzen. Okay, Rouen, Indoor-Bedingungen hier, das schnellste Sandplatzturnier, was es gibt. Und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt bei den French Open ein riesiger Faktor sein wird. Da hat sie letztes Jahr gegen Sarah Bailey in der ersten Runde verloren. Aber normalerweise sollte es auch ein Zeichen an sie selbst sein, dass sie auf Hartplätzen und Rasen ein Faktor sein sollte, zumindest irgendwie am Rande der Top Ten.
Mir ist aufgefallen, und das möchte ich gerade mal einmal besprechen, dass ich glaube, dass sie ein bisschen ruhiger geworden ist. Dass sie war vor 7, 8 Jahren, galt sie als Riesentalent. Sie ist jetzt erst 23 Jahre alt. Ich weiß noch, dass wir bei den Australian Open schon mal über sie gesprochen hatten, damals noch im Juniorenwettbewerb, dass sie sehr früh sehr viele Meriten hatte, beziehungsweise sehr viel Vorschusslorbeeren hatte, das ist das Wort, und das nie so richtig zu 100% unter Beweis stellen konnte. Sie war mal die Nummer 16 der Welt, jetzt ab morgen wird sie die Nummer 15 der Welt sein, das ist ihre höchste Platzierung jetzt. Was ich finde, ist, dass sie ein sehr starkes Jahr spielt. Sie hat in Brisbane das Finale erreicht. Danach hat es nicht gut funktioniert. Australian Open erste Runde raus. Das ist dieses bemerkenswerte Match gegen Elsa Jacquemot. Dann Indian Wells zweite Runde gegen Rybakina verloren, gegen Miami. In Miami zweite Runde gegen Elena Rybakina verloren. Das kann beides mal passieren. Aber seitdem Rouen und Madrid, du hast es gesagt, es sind spezielle Bedingungen, sowohl in Rouen als auch in Madrid. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen ruhiger geworden ist. Und was ich ihr auch anrechne und wo ich dann auch glaube, dass ich das auszahlen könnte, ist Konstanz auf der Coach-Position. Sie ist jetzt seit längerer Zeit, arbeitet sie schon mit Sandra Sanjewska zusammen, sie ehemalige Profispielerin auch. Und das scheint gut zu passen, weil Sandra Sanjewska ist ein ziemlicher Ruhepol in der Konstellation. Die erdet sie, glaube ich, auch ein bisschen.
Ja, hat auch einen exzellenten Ruf.
Ja.
Also ist ja ganz früh als Coachin auf die Tour gekommen, hatte damals Krunic, glaube ich, trainiert und ist dann zwischendrin zu Muratoglu gegangen und jetzt eben, du hast angesprochen, schon länger bei Kostyuk, bringt ja auch durchaus einen psychologischen Hintergrund mit. Also da steckt was drin und vor allem hat sie ja auch in Interviews, die sie gegeben hat, immer wieder rückgesprochen, dass sie eigentlich klare, so ein bisschen so klare Botschaften in den Spielerinnen installieren will, damit die auf den Platz gehen und wissen, was sie tun sollen. Und das kann jemand wie Kostyuk, die halt wirklich mehr Möglichkeiten hat als, weiß ich, 98% der Tour, absolut helfen. Weil die kann am Ball alles. Aber wir wissen auch aus der Tennisgeschichte, das muss nichts heißen. Da kann man sich auch sehr schnell drin verlieren, wenn man alles kann. Und Casper Ruud kann nicht alles, aber der kann halt 2, 3 Sachen überragend gut und es reicht halt. Und Kostyuk kann 10 Sachen echt ziemlich gut und da glaube ich, verliert man sich halt schon mal drin.
Ich möchte auch sagen übrigens, dass ich Fan von Sandra Sanjewska bin. Also das jetzt nochmal hier formuliert von mir. Und Marta Kostyuk hat dieses Turnier gewonnen und sie hat es im Finale gewonnen gegen Mira Andreeva. Und Mira Andreeva hat wahrscheinlich die meisten Schlagzeilen geschrieben hier in diesen 11 Tagen. Es gibt dieses sehr, sehr lustige Match, dass sie gegen Leila Fernandes, gegen Anna Bonda gespielt hat. Sie hat 3 Ungarinnen hintereinander besiegt. In Ungarn bekommt sie jetzt erstmal keinen Aufenthalt. Panna Udvardi, Dalmar Galfi und Anna Bonda. Und gegen Anna Bonda hatte sie in der dritten Satz eine hohe Führung verschleudert, lag dann 5-6 zurück und rief dann Richtung Box, Richtung Conchita Martinez. Ich bin kein Champion. Ich bin kein Champion. Ich werde wieder choken. Ich werde dieses Spiel verlieren. Ich bin kein Champion. Und da hat Martinez auf sie eingeredet und sie hat einfach gesagt, lass mich. Und dann hat sie aber das nächste Spiel nervenstark gespielt und hat da ein bisschen freier aufgespielt. Einfach, sie musste vielleicht einfach mal das Ventil öffnen und gewann das Match am Ende mit 7-6 im dritten Satz. Sie hat dann gegen Leila Fernandes 7-6-6-3 gewonnen und dann gegen Heidi Baptiste, über die wir unbedingt gleich noch sprechen müssen, 6-4-7-6 gewonnen. Auch Mira Andreeva ist mit einer für sich guten Auslosung gesegnet gewesen. Und sie hat Probleme mit Pollen gehabt, mit tatsächlich sehr starkem Pollenflug, mit ihrem Heuschnupfen. Sie hat Probleme mit ihren Gegnerinnen gehabt, mit sich selbst. Aber sie hat sich durchgekämpft. Und nachdem sie in den ersten Monaten so viele Enttäuschungen dann auch erleben musste, war das jetzt, glaube ich, mal ein so richtiger Befreiungsschlag für sie.
Ich meine, wir hatten gesprochen darüber, dass sie Linz gewonnen hat. Hat in Stuttgart nur gegen Rybakina verloren. Hier jetzt das Finale erreicht und ich meine, die Vergleiche zu Murray liegen so sehr auf der Hand, im Spiel wie im Auftreten. Und meine, wenn sie die Karriere hinlegt, wird sie am Ende zufrieden sein können.
Sie hat doch mal gesagt, dass Andy Murray ihr Lieblingsspieler ist, oder?
Ja, genau. Mhm. Damals, als sie so vor 3, 4 Jahren hier in Madrid so als 14-, 15-Jährige wirklich für Aufsehen sorgte. Und ich denke, im Moment ist der Sand ihr bester Belag. Sie hat einfach eine fantastische Beinarbeit, so eine tolle Athletin, hat diese irre stabile Rückhand, hat einen guten Aufschlag, der hier dann natürlich in Madrid auch geholfen hat und hat halt so dieses sehr klassische Vorhandproblem, so dieses, ja, ich löffel die Vorhand irgendwie so entweder halb durch die Mitte oder die Linie entlang, aber kann mich nicht wirklich draus befreien. Das haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren Herren-Damen-Tennis so häufig gesehen.
Die amtierende French Open-Siegerin hat damit auch ein Thema.
Ja, und der Finalist hier hat damit Probleme schon gehabt. Ja. Und Murray, der das Turnier hier dreimal oder so gewonnen hat, gehört irgendwie modernen Tennis dazu. Ja. Und sie, kann ich mir vorstellen, wird ein Faktor auch in Rom und in Paris sein. Da bin ich mir sogar relativ sicher.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, sie hat dieses erste Vierteljahr stand so ein bisschen unter dem Motto, ich muss Punkte verteidigen, weil sie hat letztes Jahr 2000er Turniere hintereinander gewonnen hat mit Indian Wells und Dubai oder Doha, eins von den beiden. Und dieses Jahr hatte sie Punkte zu verteidigen. Da hat man ihr meiner Meinung nach den Druck angemerkt. Und jetzt spielt sie wieder ein bisschen freier auf. Die Punkte sind weg, beziehungsweise nicht weg, aber sind größtenteils Geschichte. Und sie kann jetzt wieder befreiter aufspielen. Und das, glaube ich, sieht man ihr sehr gut an. Auch wenn sie sich zwischendurch immer noch Druck macht. Und dieser Vergleich mit Andy Murray, der liegt auf der Hand. Es ist also wirklich, wirklich so viel, was da passt bei diesem Vergleich mit Murray und ihr. Sie hat hier ein gutes Turnier gespielt und ich glaube auch, dass sie ist eine, mit der man unbedingt rechnen muss jetzt in den nächsten Wochen auch Richtung French Open. Und das ist dann eine Spielerin, wo ich gerade eben die Parität angesprochen habe. Bei den Frauen kann eine ganze Menge passieren Richtung French Open.
Ja gut, ich meine, Sabalenka geht natürlich als Favoritin rein, über die werden wir gleich noch sprechen. Fitte Świątek, denke ich, ist oben dabei, Rybakina auch, Goff eigentlich auch, die hatte ja auch Magen, müssen wir gleich ganz viel über Magen reden. Aber sie sollte eigentlich oben dran sein, sie hätte ja eigentlich auch das Halbfinale jetzt hier beim French Open erreichen wollen.
Ja, das war dieses Match gegen Louis Boisson, ne? Zum zweiten Mal hier erwähnt. Mira Andreeva hat im Halbfinale gegen Hayley Baptiste gewonnen und die erlebt einen beispiellosen Aufstieg, den ich, das gebe ich ganz offen zu, so nicht erwartet habe. Ich habe immer gedacht, Hayley Baptiste ist so ein bisschen eine Zockerin, eine Spielerin, die es auch sehr daran liegt, es muss gut aussehen, wenn sie spielt und wenn sie Punkte macht. Aber die hat im Moment ein bemerkenswertes Jahr hingelegt. Sie hat, und das ist eine sehr schöne Diskrepanz, ihr ELO-Rating, also ihr ELO-Rang, da heißt es, ist ein bisschen wie beim Schach, es kommt darauf an, wen du schlägst und danach wird dein ELO-Rating berechnet. Wenn du bessere Spieler schlägst, kriegst du ein höheres ELO-Rating, wenn du schlechtere Spieler schlägst, kriegst du ein niedriges. Und da steht sie im ELO-Rank im Moment auf Platz 71, aber sie ist jetzt die Nummer 32 der Welt, beziehungsweise sie steht jetzt in der nächsten Woche, steht sie unter den Top 25 der Welt. Das heißt, sie hat ihre Ergebnisse durchaus mit Spielen und mit Matches geschafft, die auf kleineren Turnieren passiert sind. Aber sie steht jetzt unter den Top 30 der Welt und nachdem sie bei den Australian Open noch als 70. angetreten war, Achtelfinale in Miami erreicht, dann jetzt das Halbfinale in Madrid mit Siegen über Caitlin Quevedo in der ersten Runde, dann Jasmine Paolini 7-5-6-3, Belinda Bencic 6-3 im dritten Satz mit einem spektakulären Tiebreak im zweiten Satz 16-14 für Bencic und dann hat sie Arina Sabalenka besiegt mit 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes. Das war die große Leistung dieser Woche, dass Hayley Baptiste dann gegen Arina Sabalenka gewonnen hat.
Damit wird das ELO-Ranking auch sicherlich in die Top 30 gehen, denn drei Spielerinnen, die ILO-mäßig auch gut dastehen. Also es kommt dann quasi darauf an, Spielerinnen, die im ILO-Ranking über einem stehen, zu schlagen. Und dann geht es eigentlich relativ fix nach oben. Das hatten wir ja damals noch um die Jahrtausendwende, auch in der WTA in etwas anderer Form. Und sie hat das wirklich gerade gegen Sabalenka überragend gemacht. Das hätte natürlich schief gehen können. Ich meine, das war ein Match, muss man sagen, hat sie etwas glücklich gewonnen. Ich glaube, sie hat sich einen Breakball erspielt und Sabalenka 16 oder sowas. Das passiert jetzt nicht ganz so häufig, dass man dann Matches gewinnt. Und es passiert auch nicht so häufig, dass man 6 Matchbälle abwehrt, wie es hier passiert ist. Und ich glaube, da hilft ihr so dieses bisschen Zockerhafte, was du angesprochen hast.
Sie erinnert mich so ein bisschen an eine etwas powervollere Daria Kasatkina.
Ja, hast du mal gesehen, wen sie als ihren Lieblingsspieler bezeichnet?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nick Kyrgios.
Ja.
Wo wir bei Zockern sind,
es passt doch schon wieder.
Ja, ich meine, sie hat ehrlicherweise nicht die geilste Beinarbeit, aber ich finde es schon beeindruckend, was sie halt auch so aus dem Händchen rausholt. Ne? Also ich meine, die Vorhand, die kann halt wirklich super sitzen. Man gucke sich den verwandelten Matchball an. Sie ist auf jeden Fall kompetent am Netz. Sie weiß daraus Matches zu machen, wenn sie nicht von der Power überwältigt wird, wo sie die Gegnerinnen schwindelig spielen kann. Und da waren ja dann auch ein, zwei von den Matchspielen dabei, die durchaus spektakulär waren. Und bei so jemandem ist immer schwer zu sagen, ist da wirklich viel mehr drin oder ist das jetzt Quentin Mouté auf der Damenseite? Ist auch im Bereich des Möglichen.
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Kann aber auch sein, dass sie eben da hängen bleibt, wo Mouté ist, ne? Irgendwo zwischen 25 und 45. Ich glaube, das reicht ihr aber auch, wenn ich sie so ein bisschen von der Persönlichkeit einschätze.
Ja, also für mich ist es auch schwer vorstellbar, dass sie eine Karriere hinlegt, die sie noch viel weiter nach vorne führt. Ich finde den Vergleich mit Quentin Mouté sehr gut. Und sie hat ein bisschen was Verrücktes, was Unberechenbares, finde ich auch. Es hat Spaß gemacht, hier in den 10 Tagen ihr zuzugucken. Und es hat Spaß gemacht, dass sie einfach mal die Nummer 1 der Weltrangliste rausnimmt. Das war ein Wahnsinnsmatch. Und das bringt natürlich bei so einem Turnier Schlagzeilen, das bringt bei so einem Turnier den Vibe rein. Also insgesamt kann ich an dieser Performance von Hayley Baptiste nichts Negatives finden. Jedenfalls nicht in diesen 11 Tagen. Wir können über ihre Schwächen im Spiel, können wir ein anderes Mal reden. Aber sie war hier absolut gewinnbringendes Element in diesem Turnier.
Ja, und ich meine, sie hat ja eben Sabalenka auch nicht im ersten Match rausgenommen. Da kann sowas mal passieren, sondern sie hat sie dann halt in einem Viertelfinale besiegt. Und das ist dann schon mal eine andere Hausnummer.
Ein anderes gewinnbringendes Element dieses Turniers ist Neuösterreicherin. Und die heißt Anastasia Potapova. Die hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem gegen Karolina Pliskova, die auch nach langer, langer Zeit mal wieder ein richtig gutes Ergebnis gebracht hat, nachdem sie ja über ein Jahr jetzt ausgefallen war. Sie hat Elena Rybakina besiegt mit 7-6 und 6-4, was ich ihr durchaus nicht nur als einmaliges Ding zutraue, weil ich glaube schon, dass Anastasia Potapova die Fähigkeit hat, große Gegnerinnen zu schlagen. Sie hat in der 3. Runde Jelena Ostapenko besiegt, Zhang Zhuai in der 2. Runde und in der 1. Runde hatte sie ihn freilos. Für Anastasia Potapova, die hier in Stuttgart war sie noch in der Quali, hat in Linz das Finale erreicht und hier hat sie jetzt das Halbfinale erreicht. Auch für sie lässt sich diese Sandplatzsaison aber so richtig gut an.
Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, erste Lucky Loserin seit eigentlich Erschaffung der Tausender-Serie bei den Damen. Ne?
Genau.
Also das ist natürlich schon ein größeres Ausrufezeichen. Und sie hat hier gut aufgeschlagen. Ich meine, man nimmt sie, denke ich, durchaus vor allem als Athletin wahr. Eine, die viel ausgräbt, die viel zurückbekommt, eine, die, wenn es sein muss, auch mal bei der Vorhand irgendwie draufdrücken kann. Aber ich denke, in guten Phasen ist dann der Aufschlag auch ein Faktor. Das hat man hier gesehen, der erste Aufschlag war hier unter den Besseren im Turnier und das hat sie dann auch in Matches drin gehalten und ansonsten hat sie halt wie immer viel physische Arbeit geleistet und meint, sie war mal in den Top 20 dran. Sie hat sich wie eine angefühlt, die das auch durchaus über längere Zeit würde halten können. Dann hat es bisschen, ja nicht einen Absturz gegeben, aber vielleicht so ein bisschen erstmal so ein Zurückfallen auf ein erwartetes Normal und jetzt kann man ja mal gucken, ob es für sie möglich ist, nochmal so in diese Region in Top 20 reinzukommen.
Potapova hat auf jeden Fall hier für ein richtig gutes Ergebnis gesorgt und das war so vorher nicht zu erwarten, weil wir haben über Rybakina gesprochen, wir haben über Sabalenka gesprochen, wir haben über Coco Gauff gesprochen und die waren alle nicht im Halbfinale drin. Dafür waren es Marta Kostyuk, Anastasia Potapova, Hayley Baptiste und Mira Andreeva. Und jetzt lass uns doch mal gerade die großen drei, die es im Moment gibt, besprechen. Arina Sabalenka hatte in ihren ersten beiden Runden kaum Probleme, gegen Peyton Stearns in 2 Sätzen gewonnen, gegen Jacqueline Christian in 2 Sätzen gewonnen, dann eine tolle Begegnung gegen Naomi Osaka gehabt, wo Naomi Osaka im ersten Satz fantastisches Tennis gespielt hat, auch bis zum Mitte des 2. Satzes und dann hat Sabalenka so langsam übernommen und da habe ich so gedacht, Sabalenka hat sich so richtig in Form gespielt und dann gibt es diese Niederlage gegen Hayley Baptiste, so ein Ding, was völlig außer der Reihe war, weil solche Matches verliert Sabalenka eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, wir können ja mal Gauff mit in die Gruppe reinnehmen, die ist ja die French Open Titelverteidigerin. Wenn wir da jetzt das Sorgen-Ranking aufmachen, dann ist sie sicherlich auf Platz 4, weil die hat jetzt einen ewigen, langen Lauf irgendwie von Indian Wells kommen.
Die hat mit Hochzeitsvorbereitungen zu tun.
Ja. Also das, glaube ich, wird kein großes Ding. Mit der können wir im Finalwochenende oder zumindest im Halbfinale der French Open schon irgendwie rechnen. Ich glaube, bei den anderen dreien müssen wir da ein bisschen genauer hingucken. Und das würde ich jetzt eher mal unter Künstlerinnenpech hier bei ihr verbuchen.
Das würde ich tatsächlich auch machen. Wo wir ja gerade oben in der im Draw sind, dann lass uns gleich über Iga Świątek sprechen. Gegen Darius Nibur 6-1, 6-2. Und dann verliert sie gegen Anne Lee, muss sie im dritten Satz aufgeben bei 0-3. Auch sie mit einer Magenverstimmung, da ging tatsächlich was rum in Madrid. Wir sprechen auch gleich noch über Coco Gauff. Aber Anne Lee hat sie besiegt und vor allen Dingen hat Anne Lee im ersten Satz gewonnen. Und diese Begegnung, wie gesagt, wir müssen da vielleicht ein kleines Sternchen dran machen, weil es Iga Świątek höchstwahrscheinlich nicht gut ging. Und trotzdem, sie ist noch nicht in dieser souveränen Phase wieder wie vor 2 Jahren, wie vor 3, 4, 5 Jahren auf Sand.
Ich meine, statistisch hat sie Nase relativ klar vorne gehabt in dem Match, trotz des 0-3, dass sie im dritten Satz zurücklag. Und ich würde sagen, es lädt jetzt halt Rom unglaublich auf. Eigentlich muss sie da gewinnen, um so ein bisschen ihre Mitfavoritinstellung für die French Open zu unterstreichen. Denn in Stuttgart hat sie gegen Andreeva verloren. Hier musste sie jetzt aufgeben. Und Rom, würde ich sagen, ist ihr absolut ideales Turnier, gefolgt von den French Open, das zweite ideale Turnier. Der Druck ist natürlich unglaublich groß. Sie hat schon lange keine Top-10-Spielerin mehr besiegt. Sie ist vom Potenzial her die beste Sandplatzspielerin. Nur fühlt es sich jetzt lange her an. Und ich habe, nachdem sie, jetzt wollte ich sagen, Roda angeheuert hat, den hat sie nicht angeheuert.
Hast du das Geräusch, ja?
War sie für mich Favoritin auf den French Open-Titel. Das ist jetzt natürlich relativ schwer in der aktuellen Situation zu verteidigen. Trotzdem bin ich super gespannt, wie bei ihr das Turnier in Rom läuft. Ja. Denn eigentlich sind es für die idealen Voraussetzungen für sie.
Rom ist jetzt schon das Highlight der Sandplatzsaison, oder? Also ich freue mich.
Oder?
Ja. Ich freue mich unglaublich drauf auf das Turnier.
Also Rom war ja wirklich auch in den 60er, 70er Jahren durchaus mit den French Open auf Augenhöhe. Ja. Also das hat einen extrem guten Ruf in der Tennisgeschichte.
Dann lass uns über Coco Gauff sprechen, weil die hat sich auf den Platz übergeben in ihrem Match gegen...
Magenvirus.
Gegen Sorana Kestea war es. Ende des zweiten Satzes. Dann hat sie das auch noch gewonnen. Gegen Linda Noskova hat sie dann mit 7-6 im dritten Satz verloren. Auch sie etwas entkräftet. Und trotzdem würde ich sie beim Sorgen-Ranking auf Platz 2 legen, hinter Iga Świątek.
Ja, und wenn man guckt, ich glaube, sie hatte seit Miami keine Doppelfehlerquote mehr über 10%. Ja. Das hört sich jetzt nicht so beeindruckend an, ist für sie aber schon mal gut. Das hat sich stabilisiert. Und wir haben letztes Jahr auf dem Sand gesehen, dass sie halt die Physis mitbringt, die alles gewinnen kann. Und das halte ich auch immer noch für möglich, dass sie wieder um den French Open-Titel mitspielt. Ich glaube, sie wird sich auch in Rom so ein bisschen in Form spielen müssen. Und ich würde von allen Top 4 dort auch einen besseren Auftritt erwarten. Und wäre jetzt nicht komplett überrascht, wenn wir alle 4 im Halbfinale haben würden. Und ich mache mir um sie im Moment auch keine großen Sorgen. Ich glaube, es ist doof gelaufen. Wir hatten bei den Herren eben auch ein paar, die rausziehen mussten in den ersten Tagen. Das war, was waren es, irgendwelche Tacos angeblich, aber wer weiß schon, was wirklich passiert ist.
Wahrscheinlich war es irgendwie eine Paella mit Fisch oder so. Es ist immer der Fisch am Ende.
Ich glaube, es waren Fischtacos.
Ja,
Jim Courier oder so
gesagt. Am Ende ist es immer der Fisch. Deswegen lasse ich auch die Finger davon. Elena Rybakina, die hat gegen Jinwen Zhang gewonnen, die hat gegen Elena Gabriela Ruse gewonnen und hat dann gegen Anastasia Potapova verloren. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass wir sie beide nicht unbedingt im Top-Favoritinnenkreis sehen für die French Open, weil sie dann doch eher die etwas schnelleren Plätze bevorzugt und wahrscheinlich in Wimbledon wieder ganz, ganz weit vorne sein wird. Ich glaube, sie ist auch relativ entspannt nach ihrem Jahr bislang.
Punkte holen, Position halten und dann auf Rasen wieder angreifen, glaube ich, wird das Motto sein. Sie hat immer noch sehr gute Chancen, zwischendrin die Nummer 1 der Weltrangliste zu übernehmen. Ich glaube, das ist so das Ziel im Moment. Und sagen wir, sie holt bei den French Opens Viertelfinale und in Women mindestens ein Halbfinale, ist die Chance sehr gut, dass sie im Laufe des Sommers, Frühherbstes, die Nummer 1 der Welt wird.
Ja, und ich glaube, damit wäre sie dann auch ganz zufrieden. Also auf jeden Fall hat sie hier das Achtelfinale erreicht, dort hat sie gegen Anastasia Potapova verloren. Jetzt gucke ich gerade nochmal übers Draw, ob wir noch eine Spielerin vergessen haben, die wir noch, Elina Svitolina, ganz frühe Niederlage gegen Anna Bonda, wo ich eben über Arina Sabalenka gesagt habe, das macht sie nicht, solche Niederlagen. Bei Elina Svitolina ist das auch komplett außerhalb jeglicher Norm gewesen, dass sie so ein Match verliert gegen Anna Bonda.
Ich glaube, sie hat gegen Bonda auch die US Open letztes Jahr die erste Runde verloren.
Ah, das kann sein.
Also irgendwie ist das, glaube ich, so Typ Angstgegnerin für sie. Ja. Es war trotzdem überraschend. Aber ich glaube, wen wir mit noch etwas mehr Sorgen ansprechen müssen, ist natürlich Jasmin Paolini.
Ja, das war jetzt der nächste Name, den ich noch gesagt habe. Ja.
Und das sieht, finde ich, wenn man sich ihr Spiel anguckt, die Vorhand ist ein bisschen wackeliger, sie wirkt ein bisschen passiver. Ich bin unglaublich gespannt, wie sie mit dem Druck in Rom umgeht. Der wird ja riesig sein.
Der wird riesig sein. Gott sei Dank ist da noch ein Landsmann da, der so ein bisschen den Scheinwerfer auf sich zieht. In Rom.
Wobei die Veranstalter wahrscheinlich hoffen werden, die beiden an alternierenden Tagen erstmal zu haben. Und dann, meine Güte. Ja. Also ich bin echt gespannt, was da mit Paolini laufen wird. Da ist, glaube ich, alles drin zwischen dem Halbfinale und frühestmöglicher Niederlage.
Jasmin Paolini tatsächlich ist so ein bisschen, wie nennen es die Amerikaner oder Engländer, Regress. Sie ist nach wie vor eine Top-10-Spielerin. Als sie damals diese zwei Grand-Slam-Finals erreicht hat, haben wir nicht damit gerechnet, dass das so nachhaltig sein würde. Jedenfalls ich nicht. Und sie ist seitdem ist sie eine absolute Weltklasse-Spielerin. Und dass sie jetzt im Moment die Ergebnisse nicht unbedingt hat, ja gut, das kann passieren.
Du hast angesprochen, Regression to the Mean heißt das, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Das Problemchen ist bei ihr einfach, wenn Rybakina mal ein bisschen außer Form gerät, dann holt die halt ihren Aufschlag raus. Wenn Paolini mal ein bisschen außer Form gerät und 5% weniger, da holt die nicht ihren Aufschlag raus. Und das ist halt einfach ein Problem. Und sie ist natürlich älter. Sie hat damals den Durchbruch Ende 20 geschafft und nicht mit 22 oder so. Und es kann sein, dass der Absturz jetzt schon begonnen hat. Kann mir aber auch vorstellen, dass sie sich jetzt nochmal berappelt und eben wirklich ein ganz gutes Resultat in Rom und in Paris holt und irgendwo weiter zwischen 10 und 20 in der Weltrangliste bleibt.
Das Doppel haben Katerina Siniakova und Taylor Townsend gewonnen, weil warum nicht? Sie haben im Finale gegen Mira Andreeva und Diana Schneider gewonnen, 7-6-6-2. Laura Siegemund zusammen mit Vera Svonareva wieder das Halbfinale erreicht. Die haben zum Beispiel gegen Sarah Errani und Jasmin Paolini gewonnen im Match Tiebreak und eine gute Doppelspielerin im deutschen Billie Jean King Cup Team. Ich möchte die Sache nicht wieder. Nein, ich lasse es jetzt. Das werde ich jetzt nicht wieder aufmachen. Wir haben tatsächlich bei den Herren noch drei Nachrichten versäumt, die wir noch ansprechen müssen am Ende dieses Podcasts. Das ist zum einen die verletzungsbedingte Absage von Jack Draper für die French Open. Und ich glaube, wäre ich britischer Tennisfan und wäre ich britischer Tennisjournalist, würde ich mir Sorgen machen, weil die Liste der Verletzungen bei Jack Draper ist inzwischen schon sehr, sehr lang.
Es riecht einfach nach Del Potro, ne?
Ah, oh, furchtbar.
Sagen. Er hat schon immer Verletzungsprobleme gehabt, dann endlich mal so 8, 9 gute Monate von 24 in 25 rein, hat sich in die Top 4 gespielt, war vielleicht der erste Herausforderer für ein paar Monate von Sinner Alcaraz, holt sich eben diese bis heute, ich will nicht sagen unerklärte, aber irgendwie noch rätselhafte Verletzung am Unterarm. Und kommt davon dann endlich wieder am Anfang des Jahres, habe aber das Gefühl, er war immer noch ziemlich verhalten und jetzt hat er Knie auch noch oben drauf. Auch hier selbe Begründung, wieder so ein bisschen, ja, man muss jetzt abwarten, erstmal so ein bisschen und Fokus auf den Rasen. Da wird der Druck auch nicht weniger sein und der dürfte schon langsam aus den Top 100 rausfallen und ich bin sehr gespannt, wie er mit dieser Situation umgehen will. Der wirkt zwar einigermaßen stabil, aber ich weiß nicht, wie nervenstark der das jetzt hier richtig wegsteckt und wie sein Körper das wegsteckt.
Da bin ich auch sehr gespannt und gerade die Verletzungen an sich, die hören sich ja auch an wie Juan Martín del Potro. Der hatte ja nicht nur Handgelenk, sondern er hatte auch Knie. Und am Ende war es das Knie, weswegen er die Karriere beenden musste, weil er keine Treppe mehr zum Beispiel raufkam und raufkommt. Das kommt dann ja auch noch dazu. Ein Spieler, der gerne weitergemacht hätte in seiner Karriere, jetzt aber am Ende der Saison seinen Abschied verkündet hat, das ist Kei Nishikori. Kei Nishikori, und der kennt auch ein bisschen was von Verletzungen, war in seinen Jahren, in denen er gespielt hat, auch immer wieder langfristig auch verletzt. Wenn er gespielt hat und wenn er gut drauf war und wenn er fit war, hat er fantastisches Tennis gespielt, angeführt mit seinem US Open Finale 2014, das er gegen Marin Cilic verloren hat. Marin Cilic damals in Überform gewesen, aber Kei Nishikori stand im Finale, hat im Halbfinale Roger Federer besiegt, was ihm damals auch niemand zugetraut hatte. Er hatte so ein, und er hat nach wie vor, wenn er gut drauf ist, so ein unglaublich leichtfüßiges Tennis. Er ist so leise auf den Sohlen. Er spielt so flach. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzugucken. Und es ist tatsächlich ein Jammer, dass er immer wieder verletzt war.
Ja, ich glaube, das einzige Jahr, wo ich in Madrid war, da hat er das Finale erreicht, meine ich, damals gegen Nadal. War ja auch
das Philipp Kohlschreiber in die Murray-Jahr, ja?
Ja, genau. Und da hat er eben wirklich, also auf Sand war er generell ein toller Spieler. Hat er auch ab und an zum Beispiel Nadal die Stirn geboten, obwohl wahrscheinlich am Ende dann die Hartplätze doch irgendwie so ein bisschen der für ihn entscheidende Belag waren. Und er hat zweimal Verletzungen gehabt, aber ich würde sagen, er hat vermutlich auch das Maximum rausgeholt. Ich glaube, viel mehr war nicht möglich bei seinem Spiel und er hat es jetzt noch ein paar Mal auf der Challenger Tour probiert und ich denke, der wird noch irgendeinen tollen Abschied in Tokio bekommen und vielleicht noch eine Wildcard hier oder da. Vielleicht schafft er nochmal Quali für ein Grand Slam Turnier. Und ja, was eine Karriere, ne?
Was eine Karriere, das ist absolut. Eine gute Karriere hat auch Roberto Bautista Agut hingelegt. Und wo wir gerade von flachem Spiel sprechen, davon konnte und kann Roberto Bautista Agut auch einiges berichten. Und wir haben immer wieder davon gesprochen, dass er eigentlich auf Rasen ganz gut spielen könnte. Und er hat mal das Halbfinale auf Rasen in Wimbledon erreicht. Das war sein größter Karriereerfolg in einem Grand-Slam-Turnier. Er war immer ein eher unauffälliger Spieler und ist ein unauffälliger Spieler. Ich muss immer im Präsens bleiben, weil in der Vergangenheit zu sprechen, das ist ja auch blöd, weil die beiden noch spielen, Nishikori und Roberto Bautista Agut. Ein Spieler, der immer so ein kleines bisschen übersehen worden war.
Ja, war aber auch leicht hinzuübersehen, ne? Ja. Ich glaube, so ein freundlicher, netter Typ irgendwie, der, ich sag mal, im Leben, im normalen Leben besser verankert ist als viele auf den beiden Touren und wirklich auch einen tadellosen Ruf hat und damals ja dann auch so eine schöne Geschichte doch um das Halbfinale in Wimbledon geliefert hat. Ich glaube, er wollte auch heiraten.
Er wollte heiraten und hat seinen Junggesellenabschied eingeladen nach Wimbledon, genau.
Und beste Sandplatzturnier war bei ihm auch Madrid. Überrascht jetzt natürlich niemanden, sonst hat er ehrlicherweise auf Sand nicht viel geholt. Aber mein Gott, 15 Jahre, was wird der verdient haben? 20 Millionen wird er auch nach Hause gebracht haben. Oh ja. Also nicht netto, aber brutto wird er sich schon verdient haben.
Ja, und ich glaube auch, den werden wir auch im Umkreis des spanischen Verbandes wiedersehen. Ich glaube, der wird viel mit jungen Spielern machen, davon gehe ich aus. Ja, also Roberto Bautista.
Der Kohlmann vom Spanischen.
Genau. Roberto Bautista Agut beendet seine Karriere auch am Ende der Saison. Und wir beenden diesen Podcast für heute. Das war es nämlich wieder mit mehr als einer Stunde Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr den Podcast auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. In 2 Wochen gibt es diesen Podcast wieder. Es gibt in dieser Woche auch noch eine Challenger Corner. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.